Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Ja, hallo Waltraud. In unserem heutigen Gespräch über Entwicklungsbegleitung geht es um das Spiel.
Ja, hallo Michael. Und das ist natürlich was ganz Besonderes auf der einen Seite und auf der anderen Seite was ganz Alltägliches. Und ich habe, wie ja in fast jedem Podcast, fange ich ja immer an mit einem Zitat. Und ich hatte mir auch wieder so ein schönes Zitat rausgesucht von jemandem. Aber vor einiger Zeit, knapp 2 Wochen, war ich in einem Kindergarten. Und da stand an der Wand ein selbstgemaltes kleines Plakat mit der Überschrift: Der Weg ist das Spiel. Und als ich das gedacht habe, habe ich gedacht, ja, jedes andere Zitat tritt dahinter in den Hintergrund. Weil wir sonst natürlich auch mit dem Thema Der Weg ist das Ziel arbeiten, aber Der Weg ist das Spiel, das fand ich super toll. Und was mir da in dem Zusammenhang dann gleich einfiel, ist mal wieder Gerald Hüther, der Neurobiologe. Und der hat unter anderem auch extra ein Buch geschrieben über Spiel und die Wichtigkeit des Spiels in der heutigen Zeit. Und der hat so einen Satz gesagt, der, finde ich, zu diesem Der Weg ist das Spiel total toll passt. Nämlich: Das Spiel ist die Erkundung des Möglichen. Und das hat was genau mit diesem Weg zu tun. Es gibt also einen sogenannten Erkundungsraum, den wir alle hätten, den wir aber alle ganz, ganz wenig nutzen. Aber wenn wir spielen würden, dann würden wir den nutzen. Denn normalerweise geht es in unserer Gesellschaft immer wieder darum, dass wir bestimmten Zwecken oder bestimmten Zielen folgen. Und wenn wir auf diesem Weg zum Ziel wären, dann bleibt ja, wenn wir uns dahin begeben und nur das Ziel im Auge haben, dann bleibt ja rechts und links vom Weg zum Ziel ganz viel liegen. Und genau das, was da liegen bleibt, meint Gerald Hüther mit diesem Möglichen. Wenn wir jetzt also vom Weg nicht auf dem Weg nicht auf das Ziel gerichtet sind, sondern auf den Weg gerichtet sind und rechts und links von dem Weg gucken, was da eigentlich alles liegt und das erkunden würden, dann hätten wir viel mehr Möglichkeiten. Und das nennen wir halt dann Spiel in diesem Fall. Und das ist auch noch eine kleine Ergänzung zum Thema Spiel. Das ist das freie Spiel. Denn Spiel ist ganz viel, aber das freie Spiel wäre dann das, was jetzt hier gemeint ist.
Da würde mich jetzt interessieren, gibt es so eine Art, ich sage jetzt mal, Typologie der Spiele?
Oh ja, die gibt es. Es gibt ja unendlich viel Literatur zum Thema Spiel. Und es gibt ja auch sogar, passt nicht direkt, aber so eine richtige Spieltheorie. Das ist ja dann noch mal was anderes. Aber wir typologisieren selber in zum Beispiel Bewegungsspiele oder Spiel mit Materialien. Das wäre dann vielleicht so in Richtung symbolisches Spiel oder auch Rollenspiel und solche Sachen. Und wenn ich jetzt mal auf das freie Spiel gehe, das kann innerhalb dieser Bewegungsspiele sein, das kann innerhalb der Spiele mit Materialien sein, das kann auch innerhalb der Spiele mit als Rollenspiel sein. Aber das, was das freie Spiel ausmacht, ist eben, dass es vom Kind selbst bestimmt ist. Dass es spontan entsteht, dass es vom Kind selbst initiiert ist. Und zwar ohne direkte Vorgabe oder Anleitung des Erwachsenen. Das muss so oder so sein. Also keine festen, vorgegebenen Regeln und Ziele, denn das wären quasi gefühlsführte, angeleitete Spiele, die wir gerade im Kindergarten oder so oder auch zu Hause mit Kindern machen, in Form von Brettspielen, von Tischspielen, natürlich sämtliche Computerspiele in der Richtung, da haben wir eine Vorgabe. Und aber auch zum Beispiel ein gezieltes Bastelangebot oder so etwas alles, das wäre eben auch nicht frei. Ich selber erlebe es in der Einrichtung, wo wir Entwicklungsbegleitung mit Kindern machen, immer wieder, wenn Kinder hinkommen, eins der ersten Wünsche dieser Kinder sind Bewegungsspiele, aber zum Beispiel Fußball spielen. Und Fußball ist kein freies Spiel. Das hat bestimmte Regeln. Manchmal werden sie von Kindern umgedeutet, dann wird es schon spannend. Aber ansonsten, wenn die Kinder diesen Regeln folgen, dann haben sie genau das nicht, was ich anfangs gesagt habe, nämlich die Erkundung des Möglichen. Und deshalb freies Spiel, selbst initiiert, ohne Vorgabe.
Danke dafür. Was muss denn dann gewissermaßen, wie muss der Raum sein, damit ein Kind darin frei spielen kann?
Ja, wie muss der Raum sein? Möglichst wenig gestaltet. Also am allerbesten eignet sich die Natur. Weil die Natur macht natürlich Vorgaben durch sich selbst, aber das Kind kann in der Natur quasi alles so benutzen aus der Natur, wie es das gerne möchte. Also zum Beispiel, da findet ein Kind auf dem Weg irgendwo in der Natur ein Stöckchen. Und dieses Stöckchen kann jetzt alles Mögliche werden und sein. Es kann einfach nur untersucht werden. Wie ist das? Ist das schon brüchig? Ist das fest? Was kann ich damit machen? Kann ich das als Wanderstock benutzen? Es ist kein Stöckchen, sondern Stock mehr. Aber ich kann es wegwerfen und gucken, wie weit es fliegt. Ich kann alles Mögliche machen. Und diese Umdeutungsmöglichkeit, die spielt eine ganz, ganz große Rolle beim freien Spiel. Und am besten ist es, wenn irgendwas nicht vororganisiert ist, wie es ja leider in Kinderzimmern heutzutage, aber auch im Kindergarten erlebe ich. Es gibt da die Bauecke, es gibt da die Malecke, es gibt da die Tischspielecke und so weiter und so fort. Und ja, in der Bauecke kann ich zum Beispiel auch frei spielen, indem ich jetzt zum Beispiel einfache Bauklötze für alles Mögliche benutze. Aber es dürfte noch ein bisschen mehr nicht festgelegtes Material vorhanden sein. Und in Kindergärten erlebe ich die Spiele als besonders toll, wenn die Kinder rausgehen, also wenn sie nur zum Beispiel drinnen spielen sollen oder müssen, aber wenn sie rausgehen und sich von draußen Materialien, kleine Steinchen, Stöckchen, alles Mögliche holen. Und neulich habe ich eine Situation erlebt, da sind die Kinder rausgeschickt worden mit der Erzieherin und die hat gesagt, jedes Kind sollte möglichst farbige Materialien draußen sammeln, also die eine bestimmte Farbe haben. Und das war für die Kinder schon mal ganz toll, weil sie jetzt auf ganz was anderes ausgerichtet waren. Und dann suchten die diese Sachen und brachten verschiedenste farbige Dinge mit. Da waren zum Beispiel auch eine weggeworfene eine Dose von irgendwas dabei. Aber die hatte eine schöne Ummantelung und die war farbig. Oder also es ist auch quasi Abfall in Anführungsstrichen ist dabei. Und dann haben die Kinder, sind von sich aus im Raum darauf gekommen, wir könnten doch mal einmal nach Farben sortieren, könnten dann quasi sowas wie einen Farbverlauf machen, von hell nach dunkel. Und ja, das ist
Super.
freies Spiel.
Mhm. Also dieses freie Spiel begeistert dich ja sehr. Welche Rolle hat denn das freie Spiel jetzt in der Entwicklungsbegleitung?
Ja, da würde ich sagen, sag ich jetzt gar nichts dazu, sondern in dem Kindergarten, wo ich den Spruch gefunden hatte, der Weg ist das Spiel, da habe ich Hannes getroffen. Und Hannes arbeitet in dem Kindergarten auch als Entwicklungsbegleiter. Der hat bei mir die Fortbildung gemacht. Und ich glaube, Hannes kann uns sagen, wozu das Spiel gut ist. Hallo Hannes.
Hi, Waltraud, moin.
Du arbeitest in einem Kindergarten und du arbeitest auch als Entwicklungsbegleiter. Kannst du mir sagen, wozu das Spiel gut ist?
Also das Spiel ist ein Leben lang gut. Das kann ich schon mal so für mich sagen. Ich bin jetzt 44 und spiele immer noch unglaublich gerne. Und in jedem Spiel gibt es für mich neue Erfahrungen, die ich für mein gesamtes Leben immer mal wieder so nutzen kann. Und so beobachte ich es auch bei den Kindern. Und ja, Waltraud, du hast ja auch viel Verbindung zur Neurologie geschaffen. Und das beobachte und sehe ich in meinen täglichen Beobachtungen des Spiels immer wieder, wie schön das sich miteinander verschnackelt und das Puzzle sich vervollständigt. Aber ja, das ist die Frage eines jeden selbst, wie fertig es sein darf.
Ja, Hannes hat da schon so ganz locker mal einige ganz wichtige Sachen zum Thema Spiel gesagt. Ich fange mal ganz hinten an, weil er hat nämlich zum Schluss ja gesagt, es ist eine Frage eines jeden selbst, wann es fertig ist. Er meinte damit dieses Puzzle im Kopf. Und ja, das ist auch gerade zum Thema Spiel so ganz wichtig, weil ich bin der Meinung, wir Menschen sind in unserer Entwicklung niemals fertig. Und gerade das, dass wir niemals fertig sind, ermöglicht es uns ja, uns immer auch weiterzuentwickeln. Und deshalb, wann hat sich das Puzzle im Gehirn so zusammengesetzt, dass es fertig ist? Ich würde eben sagen, nie. Und wenn wir den Kindern die Möglichkeit geben, zu spielen, dann ist es ganz wichtig und ganz entscheidend dabei, dass eben diese Kinder permanent sich durch das Spiel weiterentwickeln können. Und da kommt das nächste ins Spiel, was Hannes gesagt hat, nämlich, dass man ein Leben lang spielen kann. Und es ist ja auch so, dass es nicht nur Menschen gibt, die spielen, sondern bei Säugetieren sehen wir das ja auch. Die kleinen Säugetiere, die jungen Säugetiere, die spielen auch in der freien Natur. Und dazu ist das gut, dass sie quasi das nutzen, um sich aufs Leben vorzubereiten. Gerade so, wenn man Löwen oder Tiger sieht in Jung. Die bereiten sich darauf vor, wie kann ich denn später Beute schlagen? Nun ist das so, dass bei den Tieren in der freien Natur das Spiel in der Regel in der Pubertät aufhört, in der Adoleszenz dann, dass es dann aufhört. Wenn wir Haustiere haben, Katzen oder Hunde, die spielen weiter, aber angeregt durch den Menschen. Die machen das quasi nicht von sich aus. Aber der Mensch quasi könnte, wenn er denn wollte oder wenn man ihn lassen würde, ein Leben lang spielen. Das hat Hannes eben auch schon schön gesagt. Und wenn er als Erzieher in einem Kindergarten spielt und selber gerne spielt, dann ist er natürlich ein wunderbares Vorbild für Kinder. In einem der Podcasts haben wir schon gesagt, Kinder kann man nicht erziehen, sie machen einem doch alles nach. Und wenn wir als Erwachsene gerne spielen würden oder gerne spielen überhaupt, dann sind wir natürlich wunderbare Vorbilder für die Kinder. Und dieses Spiel als Vorbereitung fürs Leben ist jetzt bei den Kindern auch noch mal ganz wichtig, weil Spiel wird in der Regel, wenn es vom Kind selbst initiiert ist, mit einer gewissen Begeisterung ausgeführt. Und das ist dann Lernen mit Begeisterung, Ausprobieren. Und dieses Ausprobieren, dieses Erkunden, diese Neugier bedeutet auch, dass man Fehler macht und dass man Fehler machen darf, dass man Fehlversuche machen darf, dass man ausprobieren darf, so geht's und so geht's nicht. Und das ist fürs Lernen, für das ganze Leben ungeheuer wichtig, weil nur dadurch können wir letztendlich, wenn wir ausprobieren, wenn wir spielen, können wir Kreativität und Einfallsreichtum entwickeln. Und jetzt komme ich zu dem Zitat, was ich eigentlich am Anfang ursprünglich vorhatte. Und zwar ist das von André Stern, einem Menschen, der sehr viel mit Gerald Hüther auch zusammen arbeitet. Und André Stern ist jemand, der von sich aus sagt, habe meine Kindheit nie abgeschlossen. Ich bin immer noch Kind, ich bin großes Kind. Natürlich nicht Kind ohne, also ohne Verantwortung, aber Kind mit Spiel. Und der hat gesagt, Spielen ist die Königsdisziplin des Lernens. Im Spielen gibt es keine Fehler, nur Entdeckungen. Und genau diese Entdeckungen, diese Neugier, da komme ich jetzt zu dem nächsten Thema, was Hannes auch schon angesprochen hat, nämlich das Thema Gehirn. Denn wenn wir etwas ausprobieren, und beim Ausprobieren etwas Neues klappt, dann haben wir nicht nur was gelernt, sondern unser Gehirn reagiert auf dieses jetzt Neue, was klappt, was uns dann, oh ja, geht, Sicherheit gibt, so geht's. Da passiert nämlich was ganz Wichtiges im Gehirn, denn in diesem Moment werden bestimmte Stoffe ausgeschüttet. Das ist schwerpunktmäßig Dopamin, aber ist egal. Und diese Stoffe verbreiten sich im Gehirn und wirken dafür, dass Netzwerke im Gehirn ausgebaut und stabilisiert werden. Und somit ist es quasi so, dass die Gehirnvernetzung und die Gehirnentwicklung direkt dadurch angeregt und ausgebaut wird. Ja, und vielleicht noch einen kleinen weiteren Beitrag, der mir auch in einem Vortrag von Gerald Hüther so deutlich geworden ist, obwohl ich es eigentlich weiß. Man hat hirnorganisch festgestellt, wenn wir Angst haben und dann dem Gehirn etwas Spielerisches anbieten, dass dann das Angstzentrum quasi gehemmt wird und damit im Spiel, in der Begeisterung schon klar ist, das Angstzentrum ist nicht aktiv da. Das machen wir selber, wenn wir zum Beispiel in den Keller gehen und dabei ein Lied singen, weil da ist quasi das unsere Beruhigung, die Befreiung von Angst und das Lied ist dann etwas Spielerisches. Und da gibt es noch eine kleine Sache. Dieses freie Spiel wird von Kindern immer dann gezeigt, wenn sie quasi sich geborgen und sicher fühlen. Dann können sie mit dem freien Spiel anfangen und müssen nicht erst was anderes beseitigen. Und dieses freie Spiel gibt ihnen dann wieder die Möglichkeit, zusätzlich zu dem Geborgen und Sichersein auch noch viel Freude und so etwas zu empfinden.
Super. Danke für diesen schönen Bericht über das Spielen. Gibt es denn noch weitere Wirkungen und Nutzungen des Spiels im Rahmen der Entwicklungsbegleitung?
Ja, auf jeden Fall. Und aber vorhin hatte Hannes uns schon so schön auf die Spur gebracht. Ich möchte Hannes einfach noch mal was sagen lassen, was er meint, was der Sinn des Spiels ist. Hallo Hannes, wir haben ja schon kurz miteinander geredet und ich habe aber noch eine Frage an dich.
Sehr gerne.
Was ist denn für dich der Sinn des Spiels?
Der Sinn des Spiels ist für mich ein Ankommen, auch ein Ankommen im Miteinander, ein Ankommen im Kindergarten. Es ist ein unglaublich unkomplizierter Türöffner, um einzugewöhnen, um Freude zu entwickeln, weil ein Spiel die wenigsten Vorgaben oder eigentlich gar keine hat und aus jedem Moment und jeder Situation ein Spiel entstehen kann, sollte und auch darf. Ich finde, ein schönes Beispiel sind immer 10 Packungen Taschentücher. Da kann man Türme mitbauen, man kann Fallschirme bauen. Es ist natürlich immer eine Frage der jeweiligen eigenen Kreativität. Aber die braucht der Erwachsene manchmal gar nicht mitbringen, sondern die haben die Kinder schon.
Ja, wunderbar. Danke dir.
Sehr gerne.
Ja, Hannes hat nicht nur ein bisschen was über den Sinn des Spiels gesagt, sondern auch noch mal was ganz anderes, was für mich sehr wichtig ist, und zwar das, was eben der Erwachsene mitbringen muss in die Situation, wo Kinder spielen können oder wo ihnen die Möglichkeit gegeben wird. Denn normalerweise ist das freie Spiel ja das, wo die Erwachsenen nicht dran beteiligt sind. Das heißt, dass sie eben keine Vorgaben machen, sondern die Kinder sich den Sinn ihres Spiels oder den Spielgedanken selber aussuchen. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge Situationen, besonders, da gehe ich später noch drauf ein, in der Begleitung, in der therapeutischen Begleitung von Kindern, wo natürlich die Erwachsenen dabei sind. Aber eben auch im Kindergarten. Hannes hatte seinem ersten Statement gesagt, das Spiel ist wichtig zum Ankommen der Kinder. Das heißt, dass wenn Kinder neu im Kindergarten sind, also um Sicherheit zu finden in diesen neuen Räumlichkeiten oder in dieser neuen Umgebung. Und da ist es eben auch wichtig, wie der Erwachsene darauf reagiert. Und wenn es darum geht, dass das Kind quasi die Möglichkeit kriegen soll, frei zu spielen, dann ist für den Erwachsenen ganz, ganz viel Offenheit wichtig, Vertrauen in sich selber, dass er schon das Richtige anbietet. Wenn der Erwachsene sich immer Gedanken macht, oh, was muss ich dem Kind denn anbieten, damit das läuft, dann ist das dieser Gedanke des freien Spiels schon gar nicht mehr möglich. Oder eben auch bestimmte Qualitäten des Erwachsenen sind, dass er eben, hatte ich schon gesagt, selber gerne spielt und dann mit in dieses freie Spiel des Kindes hineingehe. Und das hat was zu tun mit der Haltung, die ich in einem der früheren Podcasts schon angesprochen habe.
Wenn man jetzt diesem Kind eben diesen Spielraum gegeben hat zum freien Spiel und es spielt, kann man dann aus Entwicklungsbegleitungssicht irgendwas erkennen beim Spielen? Also kann man dort irgendwas beobachten, wo man sagt, ah, so und so.
Ja, sehr viel. Und da möchte ich eine bestimmte Situation im Kindergarten ansprechen. Und das ist, es gibt ja im Kindergärten immer die Situation des Freispiels. Eben nicht freies Spiel, sondern Freispiel. Was ich bei meinen Besuchen im Kindergarten leider immer wieder erlebt habe, ist, das Freispiel für die Erwachsenen heißt, macht mal, ich kann mich in dieser Zeit ausruhen. Es ist jetzt ein bisschen böse gesagt, ich weiß es, aber ich habe schon erlebt, dass die Kinder dann die Möglichkeit hatten, ja, jetzt können wir machen, was wir wollen. Das ist Freispiel. Und das ist aber eigentlich nicht der Hintergrund des freien Spiels, sondern der Hintergrund des freien Spiels ist eben das Selbstgewählte, das nicht vorgegebene, das Selbstinitiierte, die eigenen Gedanken des Kindes. Und was die Erwachsenen in diesem Freispiel nicht nur machen können, sondern ich finde unbedingt sollen, ist zu beobachten, wie das Kind oder die Kinder spielen. Denn es gibt eben Kinder, die sich nicht geborgen und sicher fühlen und die spielen ganz anders. Da kann man zum Beispiel beobachten, dass das Kind sehr verkrampft spielt, also ohne Begeisterung, dass es irgendeinen Gegenstand nimmt, den immer hin und her schiebt oder damit klopft oder irgendwas macht. Also auch in die Richtung Stereotyp, ständig Wiederholungen und eben nicht Ideen hat und einbringt. Und das muss unbedingt beobachtet werden. Denn dann, wenn ein Kind sich so im Spiel verhält, dann kann eben genau im Gehirn das nicht stattfinden, was eigentlich durch das Spiel stattfindet, nämlich so eine Freiheit, eine Sicherheit, eine Freude, eine Begeisterung. Wenn Kinder mit Begeisterung spielen, kann ich sie spielen lassen, muss ich gar nichts machen, kann ich diagnostisch wunderbar sehen. Aber wenn Kinder eben ja, Stereotyp verkrampft oder auch gewisse Formen von Lethargie ganz schlaff sind dabei und eigentlich sich mehr auf dem Boden hängen lassen, als dass sie wirklich in ein Spiel gehen. Das muss ich sehen und das heißt für die Erwachsenen, da muss ich dem Kind etwas anbieten. Das wäre jetzt wieder die Überleitung schon zur Entwicklungsbegleitung, damit es sich sicher, geborgen, stabil und so weiter fühlt und dann auch aus sich heraus Begeisterung und eigene Kreativität im Spiel entwickeln kann.
Und was können dann solche Angebote sein? Also, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich sowas beobachte? Gibt es dann eine Ableitung direkt aus dem Beobachteten oder gibt es da so, ich sage jetzt mal, universelle Empfehlungen der Entwicklungsbegleitung? Wie schaffe ich es, dass ein Kind sich in solchen Situationen wirklich wohlfühlt und Begeisterung entwickeln kann?
Leider gibt es keine universellen Empfehlungen, weil das sagt auch die Entwicklungsbegleitung quasi. Die Entwicklungsbegleitung ist ja eine Haltung, also eine innere Einstellung, die auch immer davon ausgeht, von der Individualität eines jeden Menschen und von der Besonderheit einer jeden Situation. Und das heißt, für jedes individuelle Kind ist auch ein individuelles Herangehen nötig. Es gibt natürlich ein paar Richtlinien. In dem Moment, wo ich an das Kind herantrete, also erstmal, wenn es im Freispiel, im Kindergartenfreispiel solche Verhaltensweisen zeigt, dann sollte ich Kontakt aufnehmen zu dem Kind. Also der Kontakt ist das Erste. Und ich sollte da sein. Und dann, das Zweite ist, mit dem Kind in einen Dialog gehen. Das heißt also ihm nicht vorgeben, das musst du jetzt machen und das ist jetzt sinnvoll und spiel doch mal anders, sondern erstmal im Dialog ist es wichtig zu schauen, was kommt denn vom Kind, was signalisiert mir das Kind. Das muss ich als Erwachsener aufnehmen. Und muss darauf meine eigene individuelle Antwort finden. Das kann manchmal sein, dass dieses Kind einfach in Anführungsstrichen nur Kontakt zu einem Erwachsenen braucht, um sich wieder sicher zu fühlen. Dann wird es mir signalisieren, oh, ich habe eine Idee, ich mache jetzt das. Kann ich es gehen lassen. Es kann aber auch sein, dass das Kind in sich irgendwelche Verunsicherungen, Ängste oder ähnliches mit sich rumschleppt. Und wenn ich auf das Kind eingehe, im Kontakt mit ihm, im Dialog mit ihm, dann werde ich es erkennen können, was es im Einzelnen ist. Und dann braucht das eine Kind vielleicht mal eine Idee von mir oder es braucht einfach nur eine Hand auf dem Rücken, es braucht ein Signal, ich bin da. Und vielleicht braucht das Kind aber in diesem Moment auch, dass es mit mir kuscheln will. Oder es braucht statt des Spiels, was es da gerade im Moment spielt, mit irgendwelchen Gegenständen, mal Bewegung. Oder, und was es ist, das kann ich wirklich nur in dem einzelnen Kontakt herausbekommen. Aber immer dann, quasi das ist für mich so die Maßgabe, immer dann, wenn das Kind beginnt, selbst neugierig, aktiv und begeistert zu werden, dann kann es auf den Weg ins Spiel wieder gehen.
Okay, danke schön. Wie geht denn jetzt praktisch die Entwicklungsbegleitung, also diese, ich sag mal, dieses ganze Feld Entwicklungsbegleitung mit Weiterbildungsangeboten und so weiter, auf dieses Thema Spiel ein?
Ja, bevor ich dazu gleich noch eine Entwicklungsbegleiterin gern zu Wort kommen lassen würde, noch einen ganz kleinen Exkurs in das Thema Gehirn rein. Und zwar, wenn ich das Kind nicht frei spielen lasse, was wir ja nun besprochen haben, sondern ihm Aufgaben gebe. Das wird ja immer wieder vorkommen. Die spielen ja nicht 24 Stunden am Tag frei, sondern es gibt auch zwischendurch immer Aufgaben und es gibt Sachen, die erledigt werden müssen. Aber jetzt soll quasi eine Aufgabe erfüllt werden. Dann sind im Gehirn nur die Bereiche quasi aktiv, die für die Erledigung dieser Aufgabe wichtig sind. Also eine Fokussierung auf das, was jetzt gerade angesagt wird. Das ist manchmal sehr wichtig, auch für das Gehirn, dass es solche Verknüpfungen und Vernetzungen schafft. Aber das freie Spiel im Gegensatz zu einer Aufgabe, zu einer Vorgabe, verknüpft alle Bereiche im Gehirn, weil sich das Kind immer das gerade holt, was es braucht. Da braucht es eine Idee, die es vielleicht denkend erfüllen kann. Da braucht es etwas, ein Material, was es gerne anfasst und wo es mit umgeht. Dann braucht es dazu vielleicht gerade mal Bewegung. Das heißt, es wird beim freien Spielen immer werden alle Bereiche im Gehirn vernetzt und zwar so, wie das Kind es immer gerade braucht. Und damit ist quasi eine Vorbereitung für spätere Aufgaben, bei denen ich mich dann wieder fokussieren muss, gegeben, dass im Grunde genommen nicht nur bestimmte Bereiche im Gehirn, also nur das Denken oder nur die Bewegung jetzt gefördert werden, sondern das Gehirn als Ganzes, die Einheit von Körper, Seele und Geist. Ja, und jetzt die Umsetzung in die direkte Entwicklungsbegleitung für Kinder im therapeutischen Sinne. Und dazu würde ich gerne Reni zu Wort kommen lassen, die als Entwicklungsbegleiterin im Institut für Entwicklungsbegleitung in Bremen arbeitet. Hallo Reni.
Hallo Waltraud.
Reni, du arbeitest als Entwicklungsbegleiterin im Verein für Entwicklungsbegleitung in Bremen. Und meine Frage heute an dich wäre mal, was hat das freie Spiel für dich für eine Bedeutung in deiner Arbeit als Entwicklungsbegleiterin?
Also ich finde es wirklich schwer, das zusammenzufassen, weil Spiel so was Geheimnisvolles ist. Aber was mir gerade ganz neu aufgefallen ist, dass dieses Probehandeln im Spiel so wahnsinnig wichtig ist für die Kinder. Also ein Kind hat ein Problem und spielt eine Szene vielleicht immer und immer wieder und variiert nur minimal. Und als Erwachsener denkt man, was ist der Sinn dahinter? Und inzwischen glaube ich, also stell dir einen Baum vor, der versucht, so viel Licht wie möglich auszubeuten und der in jede Richtung ein Ästchen schiebt. Und irgendwann werden bestimmte Äste dicker. Und so, finde ich, ist das mit dem Spielen. Die Kinder spielen in alle möglichen Richtungen und bauen minimale Abzweigungen ein, um für ein Problem so viele Lösungen wie möglich zu bekommen. Und die beste Lösung vielleicht dann auszuprobieren im wahren Leben. Und so frei spielen zu können, das ist ein absolutes Geschenk. Das können Kinder zu Hause oft nicht, weil sie da doch Spielsachen haben, die viel vorgeben oder sie Rücksicht auf Freunde nehmen müssen, auf Geschwister. Und hier stellen wir den Kindern diesen komplett freien Raum zur Verfügung und begleiten sie darin natürlich und geben Impulse für Kinder, die vielleicht auch noch das verlernt haben, die noch nicht so frei spielen können. Kinder, die richtig gut spielen können, die intensive Rollenspiele machen, über die mache ich mir hier am wenigsten Sorgen.
Das ist doch toll. Vielen, vielen Dank.
Ja, Reni hat eigentlich genau das zusammengefasst, was die Entwicklungsbegleiterinnen und Begleiter zum Thema Spiel wissen könnten oder sollten. Sie hat gesagt, wir bieten den Kindern, die eben noch nicht frei spielen können, einen Raum, damit sie es lernen können und damit auch ihr Gehirn so vernetzen, dass sie davon profitieren können. Und dann der Ausspruch von Reni, um die Kinder, die frei spielen, mache ich mir am wenigsten Sorgen. Das ist genau das, was sie im Grunde genommen im Rahmen der Entwicklungsbegleitung auch lernen. Selber das zu tun, wonach ihnen ist, zu merken, wonach ihnen ist und das auch ausführen und damit ihr Gehirn dann letztendlich auch so vernetzen und nutzen, dass sie auf die Welt nach der Entwicklungsbegleitung, auf die Alltagswelt gut vorbereitet sind.
Super. Was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen, Entwicklungsbegleiterinnen noch mit auf den Weg geben?
Ein uraltes Zitat. Wie gesagt, ich liebe ja Zitate. Und ich möchte einfach mit diesem Zitat nochmal deutlich machen, dass das, was wir in der Entwicklungsbegleitung und zum Thema freies Spiel uns für Gedanken machen, dass das nichts Neues ist, sondern dass es auf uraltem Wissen basiert. Und das ist ein Zitat von Friedrich Schiller. Denn um es endlich einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.
Super. Herzlichen Dank, Waltraud.
Ich danke dir auch, Michael. Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.